Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Das Thema Geflüchtete lässt uns nicht los. Seit dem Jahr 2015 eine große Anzahl von Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben, bestimmt dieses Thema bis heute die Öffentlichkeit. Meist wird dabei über Geflüchtete gesprochen und das meist polemisch und verallgemeinernd. Differenzierte Betrachtungsweisen finden sich in der Öffentlichkeit meist nur sehr wenige. Wir wollen aber heute eine dieser wenigen sein und sprechen über die Situation von queeren Geflüchteten. Dazu haben wir uns, wie kann es auch anders sein, versierte Expertinnen eingeladen. Zum einen Katharina Feirer und zum anderen Alia Khanum. Alia Khanum ist engagiert in der Initiative Queer Refugees for Pride und organisiert im Auftrag des schwulen Netzwerks NRW Vernetzungs- und Empowerment-Workshops für Queers, die neu in Deutschland sind. Katharina Feirer arbeitet in der Fachstelle der queeren Jugend NRW in einem Projekt zur Unterstützung lesbischer, schwuler, bisexueller, trans- und intergeschlechtlicher und queerer, geflüchteter Jugendlicher und junger Erwachsener. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr ja für den Einstieg in das Gespräch mal kurz von eurer konkreten Arbeit erzählen.
Ich bin engagiert mit Queer Refugees for Pride seit 2016. Und Queer Refugees for Pride ist eine selbstorganisierte Initiative von Queer-Geflüchteten. Und unser Hauptziel war, dass wir wollen uns sichtbar machen in deutscher Gesellschaft. Weil viele hat über Geflüchteten gesprochen, viel gegen Geflüchteten, auch für Geflüchteten. Aber in dieser ganzen Szene, was fehlt, war queere Geflüchteten. Weil nicht nur die politische oder die Krieggeflüchteten da waren, auch die queer waren da.
Ja, und ich arbeite seit Herbst 2016 eben in der Fachstelle der queeren Jugend NRW unter der Trägerschaft vom Schwulen Netzwerk und der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW. Und das ist eben eine Unterstützungsorganisation für die mittlerweile über 30 queeren Jugendangebote und queeren Jugendtreffs in NRW. Das heißt also, ich bin zuständig für Beratung, Vernetzung, Qualifizierung mit der Zielgruppe junge Geflüchtete Queers.
Und wie sehen so konkrete Unterstützungsangebote dann aus? Also vielleicht auch abseits von eurer Arbeit, was gibt es da noch so für andere Angebote, auch vielleicht so bundesweit gesehen?
Ja, also ich würde sagen, dass ich kann jetzt vor allen Dingen für die queere Community, für die schwul-lesbisch-trans-queere Szene sprechen. Und da ist es so, dass, würde ich sagen, nach dem sogenannten Sommer der Migration 2015 eine doch mehrheitlich sehr weiß, homogene Szene auf einmal auf Menschen mit Fluchterfahrungen getroffen sind, die einfach bei ihnen vor der Tür standen. Das heißt, Menschen, die geflüchtet sind, haben dann schon sehr aktiv Zugänge gesucht, Unterstützung auch gesucht von schwul-lesbisch-trans-queeren Initiativen. Und da haben sich im ehrenamtlichen, aber auch im hauptamtlichen Bereich einige auf den Weg gemacht. Also ehrenamtlich zum Beispiel hier in Köln gibt es zwei Initiativen, Queer Salam Cologne und die Rainbow Refugees Köln. Und bundesweit gibt es mittlerweile noch andere Ehrenamtliche und eben aber auch das, Beratungsstellen, die Angebote geschaffen haben. In Berlin gibt es eine Unterkunft, die nur für queere, geflüchtete Menschen ist. Es gibt Bildungsarbeit zu dem Thema, es gibt Fachtage, es gibt eben die Selbstorganisationen wie Queer Refugees for Pride oder auch das Sofra-Dinner hier in Köln. Ich würde sagen, es ist vielfältig und es gibt aber schon auch regionale Unterschiede. Das heißt also in NRW und in Berlin und auch allgemein in den Ballungszentren, wo eben auch die LSBT-Strukturen auch gut ausgebaut sind, da haben sich Menschen auf den Weg gemacht. Ein Vorteil ist sicherlich auch, dass es einfach auch rassismuskritische, migrantische Selbstorganisationen wie CLAD und Les Migras in Berlin, dass die auch schon seit einigen Jahren eben sich irgendwie organisiert haben und aktiv sind und da einfach auch auf viel Vorerfahrung und Vorwissen zurückgreifen können, was jetzt so die mehrheitlich weiße, queere Community nicht hatte. Also da war es dann tatsächlich auch irgendwie ein, ja, okay, wir müssen unsere Strukturen irgendwie auf den Weg bringen und auch Sachen neu schaffen.
Ja. Und außerdem würde ich sagen, wenn wir sprechen über konkrete Unterstützung in Deutschland, die sind nach meiner Meinung, die sind zu wenig. Es sollten noch mehr sein, auch für Bundesrepublik Deutschland, nicht nur selbstorganisierte Leute, die treffen sich, sondern es sollten Schutzraum eigentlich geben, wo die queere Geflüchtete, so wie die weiße queere Szene, die können eigentlich sich treffen. Dann glaube ich, dann wäre eine sehr gute Unterstützung. Im Moment, es gibt vieles, aber nicht genug.
Ist es denn, wenn man jetzt auch auf eigene Räume dann nochmal zu sprechen kommt, ist denn auch der Hauptgrund für Flucht, ist das die sexuelle oder geschlechtliche Orientierung bei queeren Geflüchteten, oder spielt das auch eher eine untergeordnete Rolle, also in Anführungsstrichen eine untergeordnete Rolle? Ist das auch eher halt aufgrund von Krieg oder Hunger oder anderen Beweggründen?
Nein, wir können eigentlich schätzen. Wir haben keine Statistiken und wir wissen das nicht als Fakt. Aber was habe ich als Erfahrung? Es gibt viele, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität Geflüchteten sind. Und die meisten haben das auch hier sich geoutet. Die waren nicht outet in ihrem Heimatland. So, ich denke, das spielt eine große Rolle, aber wissen wir genau nicht.
Wie ist das jetzt dann strukturell in Deutschland? Also was Unterstützung angeht, jetzt auch, ich nenne das jetzt mal politisch strukturell, erfahren da queere Geflüchtete eher Unterstützung oder wird ihnen halt eher dann Misstrauen entgegengebracht?
Ja, ich würde da gerne ein differenziertes Bild aufmachen. Also genau, ich glaube schon, dass zum Beispiel gerade für NRW, dafür kann ich am besten eben sprechen. Da war es schon so, dass sich auch die Landesregierung bereit erklärt hat, eben viele Projekte zu unterstützen. Und jetzt zum Beispiel auch die Stelle die Fachstelle der queeren Jugend zu stärken und eben auch regionale Projekte zu schaffen, wo halt eben Gruppenangebote, wo eine spezielle Beratung und so weiter eben organisiert wurde. Das heißt, da gibt es schon auch eine Unterstützung. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr im Allgemeinen, Diskurs um Asyl und Aufenthalt in Deutschland, dass es da so eine Ausspielung gibt zwischen den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, guten Flüchtlingen und schlechten Flüchtlingen. Und da, finde ich, müssen wir sehr aufpassen. Also dass sozusagen schwul, lesbisch, trans, queere, geflüchtete Menschen nicht irgendwie besonders, wie soll ich das formulieren, also besonders unterstützt werden, aber mit dem eigentlichen Ziel sozusagen, die Homo- und Transfeindlichkeit unter geflüchteten Menschen insgesamt nur zu thematisieren und da zum Beispiel auch so eine Aufteilung einfach zu machen. Weil ich denke, im Endeffekt sitzen dann alle auch im selben Boot, wenn das Asylrecht verschärft wird.
Erstens, es gibt keine, würde ich sagen, dass es gibt nicht so viele Leute, die akzeptieren, dass es gibt Queergeflüchteten auch. Aber das ist auch eine Schätze. Und was man sieht, eben auch in politischer Szene, wenn die political Parteien würden diese Queer-Begriff benutzen, dann sie laden auch ein paar Leute ein und dann sie reden über, ja, wir haben auch sehr gute Geflüchteten hier, die sind queer, trans, bisexuell, homosexuelle. Und die würden auch in unsere Gesellschaft integrieren und ja, wir müssen sie schützen. Weißt du, dieser weiße Schutz für die Geflüchteten. Aber auf dem anderen Fall, es gibt auch Leute, die sagen, da es gibt keine queere Geflüchteten. Es gibt Leute, die benutzen diesen Begriff nur für Aufenthaltstitel, sodass sie können hier eigentlich bleiben. Aber wie konnte man das beweisen? Ich kenne ein paar Leute, die waren eigentlich queer, aber die hatten keine Aufenthaltstitel bekommen. Und warum? Weil sie konnten das vor Behörden nicht beweisen, dass sie queer sind, sie trans sind oder sie homosexuell sind. Und da finde ich es ein bisschen schwer, weil in Gesetzesstrukturen ist es nicht so klar, wie konnte man das beweisen. Es gibt Gesetze, die sagen, ja, wenn man glaubhaftig ist vor dem Richter oder Behörden, dann das würde akzeptiert werden. Aber wie? Wie kann ich das beweisen? Das ist eine große Frage. Und ja, da müssen wir irgendwie die Gesetze umstellen und ein bisschen noch arbeiten, dass wie kann man das beweisen? Wie kann eine heterosexuelle Person beweisen, dass er heterosexuell ist? Was soll er machen? Was soll sie machen? So, das ist auch gleich für die Homosexuelle, aber wir müssen das beweisen, dass ja, ich bin queer, deswegen ich bin geflüchtet von meinem Heimatland und jetzt brauche ich Schutz von Deutschland.
Ja. Und genau, ich glaube, diese sozusagen, was so ein bisschen als Beweispflicht wirkt, das ist eben ein großes, spezifisches Problem, dass eben es mittlerweile eigentlich auch besonders geschulte Anhörer und Anhörerinnen beim BAMF geben soll, das aber zum Beispiel nicht immer funktioniert, wenn es angemeldet wird, dass wir einfach Fälle haben, wo die Anhörerinnen sehr stereotype bis diskriminierende Bilder im Kopf haben über, wie sieht denn so eine typische schwule Person aus? Ja. Bei mir in der Arbeit bekomme ich sehr viele negative Beispiele aus den Anhörungen beim BAMF zu hören. Und zwar, dass eben Dolmetscher und Dolmetscherinnen teilweise eigene Vorurteile und homo- und transfeindliche Einstellungen mitbringen, dass sie sich teilweise schämen, dass sie nicht wissen, was sind eigentlich die korrekten Begriffe, die ich übersetzen muss. Manchmal ist es auch einfach nur fehlendes Wissen oder dass in der Übersetzung von dem, also es wird von dem Freund geredet und der Übersetzer berichtet von übersetzt in einen Freund. So. Das heißt also, diese Partnerschaft wird nicht mehr deutlich. Also das sind alles so ja, Schwierigkeiten, vor denen schwul, lesbisch, trans, queere Geflüchtete in den Anhörungen stehen. Auch die Bescheide. Und ich meine, das sind jetzt alles Einzelfälle. Das heißt, auch da können wir nicht sagen, okay, das ist strukturell erwiesen. Aber es gibt einfach doch sehr, sehr viele Einzelfälle, wo dann auch darüber berichtet wird, wo dann drin steht, ja, die Person ist nicht glaubhaft, weil sie hatte eben noch kein homosexuelles Verhältnis in ihrem Heimatland. Oder die Person ist nicht glaubhaft. Den Fall gab es auch einmal in NRW jetzt. Ist nicht glaubhaft, weil sie ihre sexuelle Identität in der Unterkunft verheimlicht. Das ist natürlich im Kontext von Übergriffen und auch von Homo- und Transfeindlichkeit durch SozialarbeiterInnen, durch Securities, durch andere MitbewohnerInnen naja, auch kein Wunder. So, und das wird dann aber eben ihnen zum Verhängnis gemacht. Das heißt, da gibt es schon große Probleme und es sind einfach nochmal Schulungen und Qualifizierungen der AnhörerInnen und auch der DolmetscherInnen notwendig, was zurzeit so in dem Maße noch nicht passiert.
Also jetzt auch nur aus euren Erfahrungen, kann man denn sagen, dass queere Geflüchtete auch offensiv schon das auch vor meinetwegen jetzt BAMF oder Behörde dann auch vertreten oder sind sie halt auch sehr zurückhaltend, weil sie halt in ihren Heimatländern jetzt auch nicht die Unterstützung, sage ich jetzt mal, oder die Akzeptanz erfahren haben? Also jetzt, was auch Traumata oder traumatische Erlebnisse und so weiter angeht, also dass auch viele sich gar nicht so öffnen und das auch dann eigentlich offensiv auch formulieren?
Ja, bei vielen ist es so, dass sie sagen am ersten nicht, dass ich bin schwul oder ich bin trans, sondern sie sagen, ja, ich brauche Schutz. Warum brauche ich Schutz? Weil ich bin verfolgt in meinem Heimatland. Aus welchen Gründen, das nennt man auch nicht. Und dann, was passiert, ist, dass viele Geflüchteten, zum Beispiel, wenn jemand kommt aus Syrien, dann sie sind auch mit anderen Syrien in Unterkünften geschickt. Und das ist ein großes Problem. Diese Person hat geflüchtet von den gleichen Menschen, von dem sie oder er braucht Schutz. Aber ist jetzt in einem kleinen Zimmer mit 3 oder 4 Leuten. Und jetzt muss das sie verheimlichen. Und sie sagen das nicht. Und das ist ein Trauma, würde ich sagen. Weil dann sie haben kein Vertrauen an die Behörden. Sie haben kein Vertrauen an die Sozialmitarbeiterinnen, weil sie denken, viele hatten mir auch erzählt, die hatten damals gedacht und immer noch, dass ich habe Schutz, ich habe nach Schutz gefragt, aber ich habe keine bekommen. Mhm. Und da würde ich sagen, dass wir müssen arbeiten, wie in Berlin, jetzt auch in Köln. Wir haben eine Unterkunft nur für die queere Geflüchteten, sodass sie können sich eigentlich öffnen und in der Gesellschaft auch ein bisschen integrieren. Ich mag dieses Wort nicht, Integration, aber ich weiß nicht, wie sollte man das sagen.
Genau, und ich glaube, da kommen eben die allgemeinen Probleme momentan zur Geltung. Ne? Also, dass es einfach zu wenig Unterkünfte gibt, dass es überhaupt sowieso zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt, dass es auch sowas wie jetzt Wohnsitzauflagen gibt, wo NRW im Übrigen die schärfste bundesweit eingeführt hat. Das heißt also, dass auch nach einer positiven Anerkennung Menschen nach der mit Aufenthaltstitel nicht die Kommune verlassen dürfen. Also zum Beispiel dann auch in die Städte in die Nähe von der queeren Szene ziehen dürfen. Und ja, also Sachen. Also ich glaube, das gibt diese spezifischen Probleme. Aber ganz viele sind auch einfach wirklich vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verschärfung des Asylrechts zu sehen und einer allgemeinen Politik in Deutschland. Ja, also zum Beispiel auch die Erklärung von bestimmten Ländern als sogenannte sichere Herkunftsländer. Mhm. Ja, und wenn dann irgendwie einfach Einzelfallverfahren ausgehebelt werden, das ermöglicht es queeren geflüchteten Menschen, also ist es ein massives Problem, weil einfach sozusagen, es gibt viel, viel weniger Zeit, einen Zugang zu finden zu einer Beratung, vielleicht auch zu einer Stärkung über die eigene Verfolgungsgeschichte sprechen zu können, vielleicht auch mit einem Beistand zur Anhörung zu gehen. Das wird ja alles ausgehebelt. Mhm. Das heißt also, genau. Auch das ist, würde ich sagen, etwas, was so strukturell alle Geflüchteten trifft.
Das wäre ja schon mal eine konkrete politische Forderungen. Wie sieht es denn dann so ganz, ich sage jetzt mal, im Privaten in Anführungsstrichen dann aus? Also im schulischen Bereich, wie kann man da queere Geflüchtete denn da unterstützen? Also wie kann man da überhaupt erstmal auch klar machen, dass man als ehrenamtlich oder als jemand, der auch hauptberuflich Schule, Jugendarbeit arbeitet, das auch überhaupt erstmal klar zu machen, wenn du dich noch nicht geoutet hast, du kannst dich bei mir outen, du hast einen sicheren Schutz und ich kann dir dann dabei auch helfen. Also was wären da Vorschläge?
Ja, ich meine, ich bin ja eigentlich Jugendarbeiterin. So, das heißt also, dass ich mich jetzt, dass in unserer Arbeit, wo es eigentlich darum geht, dass wir die queeren Jugendtreffs, ja, das sind offene Jugendtreffs und Gruppen, dass wir die auch zu einem sicheren Frei- und Schutzraum für geflüchtete Jugendliche machen, so viel mit der rechtlichen Begleitung der Menschen befassen muss, das ist ja eigentlich auch nicht unsere Aufgabe, unser vorderstes Ziel sozusagen. Also viel lieber würden wir natürlich auch mit ihnen ja ihr Recht auf Freizeit und Spaß, so wie alle Jugendlichen auch irgendwie verwirklichen. Genau, und ich glaube, so insgesamt, also die Frage kommt oft auch von der Regeljugendhilfe und Jugendarbeit, geht es einfach darum, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt immer mitgedacht werden muss und als Selbstverständlichkeit. Damit meine ich gerade im Kontext Flucht nicht so ein ich muss denen jetzt mal erklären, wie das bei uns so läuft, in großen, sehr, sehr großen Anführungszeichen. Also es ist eher ein Zitat aus dem Diskurs, nicht meine Meinung. Sondern einfach, dass das klar ist, so, es gibt sie und es ist unsere Normalität. Also mir hat zum Beispiel eine Person mal aus ihrem Integrationskurs erzählt. Ja, die müssen halt in allen Lehrbüchern immer nur von heterosexuellen Paaren und Familien ihre Textaufgaben vorlesen. Und der junge Mann, der liest dann einfach immer Mustafa und Mohammed vor. Ja. Ja, und wird dann da aber auch sanktioniert von seiner Lehrerin. Also ne, die herkunftsdeutsche Lehrerin findet das nicht gut.
Aber ist das nicht genau auch dann ein Punkt, der immer überhaupt generell auf eine Homo-Trans-Interfeindlichkeit auch in der bundesdeutschen Gesellschaft. Also man könnte ja manchmal das Gefühl haben, dass ja hier alles tolerant ist und man hat ja auch gar keine Probleme damit, aber das ist genau an sowas ja dann auch indirekt ja auch zeigt, dass auch die gesamte Gesellschaft jetzt auch mal weg von queeren Geflüchteten oder überhaupt mit von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern dass halt auch immer noch die Mehrheit, wie nennt man es jetzt, Homo, Trans, Inter Menschen ja auch immer noch von dieser Diskriminierung betroffen sind, dass es aber offiziell überhaupt so nicht gesagt wird oder gelebt wird, aber inoffiziell sehr wohl. Und das ist
ja, da würde ich sagen, dass die queere Szene auch in Deutschland, manchmal sage ich das auch, ich weiß nicht, soll ich das sagen oder nicht, aber wir sprechen immer über queere Geflüchteten und wie können sie eigentlich geschützt werden und Hilfe bekommen. Aber es gibt auch queere Deutsche, die brauchen das auch. So, ich sage immer, das brauchen wir eine neue Gesellschaft in Deutschland, wo die Gesellschaft akzeptiert nicht nur die queeren Menschen, die deutsch sind, sondern auch die queeren Menschen, die kein Deutsch sind. Und dann meine Frage ist, wer ist ein Deutsch, der die deutsche Sprache spricht oder der einen Aufenthaltstitel habe?
Aber
Und dann die nächste Frage ist, die Leute, die damit arbeiten, die sind von deutscher Gesellschaft. Die sind nicht von Iran, die sind nicht von Irak. Und die sind auch nicht so gebildet, dass sie haben eine Verständnis dafür. Und das fehlt. Und das haben wir jetzt gesehen. Früher hatte ich auch dieses Vorbild von Deutschland, dass alles ist so gut hier, alles ist unter Kontrolle und die Leute sind eigentlich geschützt und die leben ihr Leben, wie sie wollen. Aber jetzt sehe ich, dass es gibt anders auch. Es gibt Leute, die haben richtig Hass gegen queere Menschen sowie gegen geflüchteten Menschen. Und die müssen wir irgendwie, würde ich sagen, vermeiden. Wie? Das ist die Frage. Wie können wir das machen? Das denke ich, das fängt von Hauptschule an oder von Grundschule, wenn man das machen will, aber weiß ich nicht. Aber das hängt von der Regierung. Jede Regierung hat ihre eigenen Gesetze und dann die Schule sind auch autonom. Und dann wir haben immer diese Frage gestellt, ja, wir müssen die Deutschen, die Jugendlichen, über sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität sprechen. Aber wie? In die Schule oder zu Hause? Die Schule sagen, nein, das wäre Frühsexualisierung des Kindern. Aber ich denke, dass wenn die Kinder wissen darüber, dann wir haben eine sehr gesunde Gesellschaft in der Zukunft. Noch tolerant.
Also als Punkt, dass man kann sozusagen nicht früh genug damit anfangen, geschlechtliche Vielfalt einfach als Wert und als gegeben auch zu vermitteln.
Ja.
Was kann denn die pädagogische Arbeit dann tun? Also ist ja schon dieser Punkt, dass man so früh wie möglich damit anfangen muss. Aber wie kann das denn dann aussehen? Vielleicht ganz konkret.
Ja, also ich nochmal anknüpfend eben an dich, also so bei mir jetzt in der Arbeit, eben bei den queeren Jugendgruppen und Jugendtreffs, finde ich, und auch insgesamt in der schwul-lesbisch-trans-queeren Szene, die ist ja nicht homogen, also auch innerhalb unserer Community, wenn man es überhaupt im Singular sagen kann, gibt es ja schon ganz, ganz lange Auseinandersetzungen um Sachen, um Themen wie Sichtbarkeit, um wer hat besetzt welche Räume, wer bekommt welche Ressourcen, zum Beispiel zwischen Schwulen und Lesben und wo sind eigentlich die bisexuellen oder Pan- und queeren Menschen. Wie geht es, wie ist das Verhältnis von Cis und Trans und Intergeschlechtlichkeit und genau, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir die Lebensrealität von Menschen anerkennen und die ist eben vielschichtig, also intersektional. Also ich zeichne mich nicht nur dadurch aus, dass ich eine Frau bin, eine queere Frau, sondern auch dadurch, dass ich weiß bin und eben keine Rassismuserfahrung habe. So, und ich finde, so müssen wir eben auch unsere Pädagogik ausrichten, die eben einen intersektionalen Ansatz hat. Und da eben auch immer guckt, okay, wer fühlt sich wohl, wer fühlt sich in unseren Räumen sicher und auch angesprochen. Und wer nicht? Also jetzt ist es eine große Frage. Was sind zum Beispiel empowernde Räume für geflüchtete, queere Jugendliche? Können die das überhaupt sein, unsere bisherigen Jugendtreffs? Sind die StammbesucherInnen sensibilisiert? Wie gehen wir mit Mehrsprachigkeit um? Das sind alles so Fragen, die gerade eine Rolle spielen für uns.
Da wäre ja auch ein Punkt Ausbildung von SozialarbeiterInnen, Lehrerinnen, also alle, die so im pädagogischen Bereich arbeiten. Wahrscheinlich kommt es ja sowieso zu kurz, so ein Punkt, aber wäre das, also was wäre da vielleicht eine konkrete Forderung, wie man das in so einem, wie würde denn da in der konkreten Ausbildung, was fehlt da noch oder was könnte man da sozusagen noch einbauen?
Ich glaube, es war zu schnell, wenn unsere Kanzlerin Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Und dann wir hatten Leute für alle Fälle, alle Bereiche, pädagogisch auch, dargestellt für die Geflüchteten. Ohne zu gucken, ob sie schon sensibilisiert sind, ohne zu gucken, ob sie schon eine Ausbildung haben mit queeren Menschen sowie mit Geflüchteten. Oder sie haben schon Ausbildung über Rassismus erfahren, weil es gab viele Leute, wenn sie hier gekommen sind, sie hatten das Rassismus schon in anderen Ländern erfährt, nicht nur in Deutschland, weil die alle kamen nicht direkt nach Deutschland, sondern durch diesen Balkanweg. Und dann kommt die Frage, okay, das war dringend, wir müssen die Leute einfach darstellen. Aber danach könnten wir eigentlich diese kleinen Seminars oder kleine Workshops mit pädagogischen Mitarbeitern führen. Zum Beispiel über queere Personen. Wenn jemand sagt, ja, ich bin schwul und ich habe Probleme in meinem Unterkunft und ich brauche dringend Hilfe oder ich muss von Siegen nach Köln eigentlich umziehen, dann der muss auch beweisen, dass er hat oder sie hat eine schwere Probleme. Und wie kann man das beweisen? Wenn ich sage nur, ja, ich bin schwul, wie viele Leute würden das eigentlich glauben? Und das war die Frage, wie die Leute sollten sich reagieren auf diese Situation. Und da haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Würde ich sagen, nicht so viel gemacht. Ich habe noch nicht gehört von Workshops oder Seminars für die pädagogischen Mitarbeiter, die arbeiten mit Geflüchteten. Noch nicht. Ja.
Für mich ist immer die Frage, wer lernt eigentlich von wem? Und welches Wissen wird irgendwie anerkannt und welches Wissen wird nicht anerkannt? Ja, also und sowas wie Erfahrungswissen.
Ja.
Ja, das irgendwie, also gerade, ja, gerade Flucht. Was ja auch irgendwie was ist, wo man einfach das eigene Schicksal selber in die Hand nimmt und aktiv wird. Dass dann Menschen aber hier in Deutschland als absolut passive, hilfsbedürftige Menschen, die definitiv keinen ExpertInnenstatus zugeschrieben wird, angesehen werden, das ist ja irgendwie absurd. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht verstehe. Und ich glaube, das führt mich dann zu dem zweiten Punkt, dass mir sowas wie eine Haltungsarbeit fehlt in der pädagogischen Arbeit. Dass es eben nicht nur um eine reine Wissensvermittlung geht, immer mit der Prämisse, was ist anerkanntes Wissen, sondern eben auch, okay, naja, was für eine Rolle spiele ich eigentlich in dem ganzen System? So, und was macht das mit mir und welche Bilder habe ich im Kopf? Und das ist etwas, was definitiv, würde ich sagen, ausgebaut werden könnte.
Ja, diese Vorbilder, die wir immer haben, Geflüchteten, ach, die Arme. Wir müssen ihnen helfen. Aber manchmal, wie sie gesagt hat, ja, es gibt Geflüchtete, die hatten Deutschen geholfen. Es ist so, man weiß nicht, oder man denkt immer so in einem kleinen Box, ja, ich bin in meinem Heimatland und ich bin deutsch und ich kann alles machen, was ich will. Und diese Person wird so angesehen, dass er ist geflüchtet, er hat kein Geld, er ist arm und wir müssen ihm irgendwie helfen. Also da spielt auch eine koloniale Hintergrund, würde ich sagen. Der weiße Mann hat die andere gerettet. Von wem? Oder von was? Und das spielt im Moment auch in geflüchteter Szene, sowie in queerer Szene. Das habe ich viel mitbekommen. Wie gesagt, es gibt Einzelfälle immer. Wir können das nicht generalisieren. Ja, das ist für alle, nicht für alle, aber für viele, das ist so.
Also man kann auch nicht, also sollte man, also man, oder man kann auch natürlich jetzt dann nicht Rassismus von anderen Diskriminierungsformen ja auch dann trennen. Also man muss das dann alles zusammenbringen. Also eher den intersektionalen Ansatz dann auch, auch führen. Ja, ist auch unsere Vielfalt-Mediathek ist ja auch diesem Ansatz verpflichtet. Aber wir müssen aber auch sagen, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es in Deutschland noch nicht so angekommen ist, dass erst seit unserem Bundesprogramm Demokratie leben, auch erst seit 2015 es dann noch bundesweite Projekte gibt, die auch gefördert werden. Deswegen sind wir auch nicht so gut aufgestellt bei uns in der Mediathek. Das kommt dann auch erst noch. Aber das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das jetzt auch jahrelang eigentlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm war. Das, also, und queere Geflüchteten nochmal als Extrapunkt. Das ist auch erst wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren wirklich dazu Erhebungen gibt, Arbeiten gibt und auch vielleicht auch Programme gibt, die das dann auch besser bearbeiten. Aber durch eure Arbeit, durch eure Projekte und Initiativen hat man ja auch die Möglichkeit, die Leute, die das jetzt hören, sich vielleicht auch an euch zu wenden oder das auch zu vermitteln?
Also ja, wenn Menschen selber aktiv werden wollen, sich engagieren wollen, dann gibt es, denke ich, mehrere Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, eben viele ehrenamtliche Initiativen, die bundesweit oder auch nur lokal vor Ort in der eigenen Stadt eben versuchen, Netzwerke zu spinnen, aktiv zu werden, sich zu engagieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche, also wirklich von diesen, ich sage jetzt mal, klassischen Willkommensinitiativen, aber auch von irgendwie Netzwerken, wie zum Beispiel Quartiera. Quartiera ist ein Netzwerk von russischsprachigen Queers, die es schon ein paar Jahre eben gibt und die dann eben auch angefangen haben oder die sehr aktiv sind in der Unterstützung von russischsprachigen geflüchteten Menschen. Hm. So, und genau, ich würde sagen, da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Und nicht nur das, würde ich auch was ergänzen, dass wenn jemand will, dann die können auch eine Initiative vorbringen. Mhm. Und eigentlich mit lokalen Queer-Geflüchteten zusammenarbeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt schon Initiativen, sie können da eigentlich sich engagieren, wenn sie wollen. Aber sie können auch ihre eigenen Initiativen haben. Und dann wäre es, glaube ich, das wäre besser. Ich denke immer, je lokal, desto besser. Weil es gibt noch Leute, die wohnen in kleinen Dörfern. Und sie haben keine Möglichkeit, jeden Monat oder jede Woche nach Köln zu fahren oder nach Bielefeld oder nach Berlin. Dann, wenn es gibt eine eigene kleine Initiativen in kleinen Dörfern auch, dann finde ich, das wäre besser. Denn sie haben mehrere Möglichkeiten, sich zu engagieren und so wie eine Vernetzung zu bauen. Mhm. Unter Geflüchteten auch mit Deutschen.
Also sozusagen auch kann man ja dann so sagen, dass queere Geflüchtete ja die, weil in Dörfern ist es natürlich immer schon ein bisschen schwieriger, vielleicht die Akzeptanz dann auch zu bekommen, aber dadurch, dass vielleicht ja dann queere Geflüchtete die queeren Menschen vor Ort ja dann dadurch auch unterstützen werden, dadurch auch viel größer werden. Könnte man ja so als Vision vielleicht auch formulieren, dass sie dadurch natürlich auch dann viel organisierter und schlagfertiger werden würden. Ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort oder auch ein guter Abschlussappell. Was ich eben gerade gesagt habe mit der Vielfalt-Mediathek, dass sie noch nicht so gut aufgestellt ist. Aber wir haben einige Sachen dazu. Wir werden bestimmt auch noch viel größer werden. Deswegen lohnt sich auch immer ein Blick wieder auf unsere Mediathek, aber auch auf die Initiativen und Projekte, die wir hier gerade vorgestellt bekommen haben. Ich bedanke mich sehr für dieses informative Gespräch und hoffe, dass die Appelle und auch die Analysen gehört werden und auch umgesetzt werden.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.